Teile der Nebenklage auch ich haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, dass der NSU nicht ein Terrorist, sondern ein Netzwerk.
Wenn hier 10 Mannschaftswagen vor der Tür stehen und reinlaufen, als ob hier jemand umgebracht hat, da denke ich mir, wo bin ich denn jetzt gelandet?
Also ich vertraue der Polizei und der Politik überhaupt nicht mehr. Und so geht es auch vielen Betroffenen von den Razzien.
Drogendeals, Raub und Mord. Die Bedrohung durch kriminelle Clans aus arabischen Großfamilien in Deutschland ist groß.
Die haben uns einfach behandelt, als seien wir Tiere. Also wir haben keinerlei uns auf irgendeine Art und Weise wehren wollen, weil wir dazu sowieso nicht in der Lage waren, weil es einfach zu viele Polizisten waren.
Man fühlt sich einfach nur krass stigmatisiert, in eine Schublade gesteckt, kriminalisiert.
Am 19. August wird es 6 Monate her sein, dass ein Rassist mit seinen tödlichen Schüssen unsere Herzen gebrochen und unsere Leben, unsere Familien und unsere Stadt zerrüttet hat. Wir alle werden niemals so leben wie zuvor und nichts und niemand kann das wieder gut machen, was geschehen ist. Niemand kann Ferhat, Fatih, Gökhan, Kaloyan, Mercedes, Willi, Nessar, Hamza und Sedat ins Leben zurückrufen. Wir, die Angehörigen der Opfer, die Überlebenden und Betroffenen, wir erfahren nach und nach, was vor dem 19. Februar passierte, welche Warnungen nicht ernst genommen wurden und dass viele Polizisten, vor allem in Kessestadt, seit Jahren lieber unsere Kinder und Freunde schikanieren, statt ihrer Pflicht nachzukommen. Nazis die Waffen wegzunehmen, um für die Sicherheit für jeden zu sorgen.
Kein Vergeben, kein Vergessen!
Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute zu zweit über den rassistischen Anschlag am 19. Februar 2020 in Hanau sprechen und würden vielleicht vorher direkt eine Triggerwarnung aussprechen.
Genau, hallo auch von mir. Wir werden, wie gesagt, über Hanau sprechen, über Rassismus, diverse Rassismuserfahrungen, Polizeigewalt.
Ja, und auch über eigene Erfahrungen, wie du gesagt hast. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass, wenn ihr das hört, dass ihr euch irgendwie Zeit dafür nehmt und auf euch Acht gebt und auch vielleicht eine Pause macht.
Genau, oder es zu zweit hören, wenn ihr euch nicht safe dabei fühlt oder die Themen für euch sensibel sein könnten.
Ja, dann würde ich vielleicht direkt anfangen, über den 19. Februar letztes Jahr zu sprechen. Willst du einfach mal erzählen, wie du diesen Abend erlebt hast oder was dir dazu einfällt, wie du dich jetzt fast ein Jahr danach fühlst?
Ja, also den Abend selbst habe ich noch gar nicht so aktiv miterlebt, habe ich damals irgendwie entschieden, mal kurz abzuschalten und mich gar nicht damit zu beschäftigen. Und dann am nächsten Morgen ist es mir klar geworden, als mein Onkel in unseren Familienchat geschrieben hat, hey, passt auf euch auf, egal wo ihr hingeht. Und dann hat es mich irgendwie so gehittet, dass es einfach auch uns betreffen kann, meine Brüder, meine Eltern. Und es war ein schwieriger Tag. Also ich bin dann wirklich den ganzen Tag im Bett gelegen. Ich habe geheult. Ich konnte überhaupt nicht fassen, was da passiert ist. Es war irgendwie gar nicht greifbar. Und an dem Abend bin ich dann mit Freundinnen nach Budapest gefahren und ich war total aufgelöst. Und ich habe diesen Freundinnen schon vorab geschrieben, dass es mir nicht gut geht und dass mich das urtrifft. Und ich hatte damals überhaupt nicht das Gefühl, dass es dass ihnen klar ist, was das für mich bedeutet. Ich muss dazu sagen, dass meine Freundinnen, mit denen ich gereist bin, alle weiße Personen sind. Und ich glaube, ihnen war einfach nicht bewusst, wie nah mir das gerade geht. Sie hatten diese Distanz dazu. Das hat mich das ganze Wochenende so beschäftigt. Es hat viele Gespräche gebraucht, auch damit ich... Also ich war einfach böse. Ich war wütend, ich war traurig, dass ich irgendwie nicht verstanden werde.
Dass auch diese Wut von dir oder diese Traurigkeit einfach nicht, dass du dann keine Aufmerksamkeit kriegst oder keine Anerkennung,
ja, was genau das bei dir auslöst. Also ich hatte eben erstens das Gefühl, es wird gar nicht anerkannt. Sicher nicht bewusst, aber aus bestimmten Gründen natürlich. Und es ist mir total schwer gefallen, dass ich mit niemandem darüber sprechen konnte, auf einer emotionalen Ebene, weil sie nicht das gefühlt haben, was ich gefühlt habe. Wie ja, war das bei dir?
Kann ich verstehen. Ich glaube, bei mir war, dass ich das gehört habe und dann erst auch durch die Reaktion von anderen Leuten oder dadurch, wie andere, dass andere Leute mich gefragt haben, wie es mir geht, das so mehr und mehr realisiert habe. Und dann aber auch tatsächlich, dass es so ein paar Tage gedauert hat, um zu merken, hey, da ist gerade was richtig Krasses passiert. Und so dieses Gefühl im ersten Moment zu haben, weil es war ja, es gab ja nur die Einmeldung, dass es in Hanau einen Anschlag gegeben hat, aber jetzt auch nicht explizit einen rassistischen Anschlag. Und da schon das Gefühl zu haben, oh fuck, das wird vermutlich ein Rechter gewesen sein, das war vermutlich Rassismus oder rassistisch motiviert. Und das schon zu fühlen, ohne dass das ausgesprochen ist, ich glaube, das war was, was viele Personen, die ich, mit denen ich darüber geredet habe, nachher geteilt haben. Auch gar nicht, weil es wir unbedingt hätten sein können, aber zu merken, das waren Leute, die halt eine ähnliche Lebensrealität vielleicht haben, die mit ähnlichen Sachen konfrontiert waren und die einfach gestorben sind, weil ein Rassist das so beschlossen hat. Ja, und deswegen würde ich vielleicht auf so andere Erfahrungen von uns zu sprechen kommen, die vielleicht so ähnliche Momente ausgelöst haben. Bei mir war das tatsächlich, als der NSU aufgedeckt wurde, also was heißt aufgedeckt wurde, aufgeflogen ist, ohne dass die Polizei dazu irgendwas beigetragen hätte, 2011. Und je mehr da rauskam, dass ich so dachte, du bist einfach nicht safe hier und das hat sich nicht geändert, auch wenn deine Familie vielleicht seit Jahrzehnten schon hier lebt. Und vielleicht kurz zum NSU, ich glaube, das wissen eh die meisten. Der NSU hat zwischen 1999 und 2011 neun migrantische Männer getötet, die in ihren Geschäften waren. Es wurde nachher viel über die sogenannten Dönermorde berichtet, obwohl nur eine Person von den neun in einem Dönerladen gearbeitet hat. Die anderen waren zum Beispiel ein Blumenhändler oder eine Person, die ein Internetcafé besessen hat. Und dass sich da über Jahre eine rassistische Berichterstattung mit rassistischer Polizeiarbeit verknüpft hat, das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, krass, es gibt dieser Staat und die Institutionen dieses Staates, die werden dich nicht schützen. Da gibt es einfach nichts. Und gab es da ähnliche Augenblicke für dich?
Bei mir war eben dann tatsächlich Hanau dieser Aufwachmoment und ich habe dann auch begonnen, mich einfach nochmal mit meiner Familie mehr zu beschäftigen und was sie so erlebt haben, weil Eltern erzählen einem nicht alles, alle Rassismuserfahrungen und so weiter. Also sie wollen einfach funktionieren, sie wollen, dass es uns gut geht und ich habe dann einfach mit der Zeit reflektiert, auch was mir eigentlich in der Kindheit und Jugend passiert ist und es hat so ein ganzer Denkprozess gestartet, also wo ich dann nach und nach drauf gekommen bin, hey, irgendwie ist mir so viel eigentlich schon passiert und ich habe es gar nicht realisiert, weil ich halt auch in einer mehrheitlichen, also immer in mehrheitlichen weißen Umgebungen war und da eher die einzige Person oder meistens eine der wenigen Personen mit Migrationshintergrund war und ich habe einfach echt gebraucht, um zu checken, wie scheiße das alles ist. Also es kommt mir dann nachträglich so ein bisschen ignorant vor, aber es ist halt wahrscheinlich auch einfach eine Art von Schutzmechanismus, dass ich mich jetzt nicht damit auseinandersetzen wollte. Und Hanau hat mich dann aber sehr getroffen. Also das war dann so der Punkt, wo, ja.
Ja, ich glaube, es sind viele Erfahrungen, die man als individuelle Erfahrung abtut. Auch der Rassismus, der einem in der Kindheit begegnet. Auch sowas wie, dass die Deutschlehrer sagen, dass du aber irgendwie gut Deutsch sprichst und du das überhaupt nicht einordnen kannst und dir auch deine Familie oft so sehr damit beschäftigt ist, nicht aufzufallen, sich einfach nur zu arbeiten und sich im Hintergrund zu halten, dass es so viele Momente braucht, um dann zu verstehen, dass es eine strukturelle Dimension hat, was du erlebst, dass es andere Leute auch erleben und dass das halt wie in Hanau dazu führen kann, dass diese Leute sterben, weil sie so gelesen werden, als würden sie für andere Leute nicht dazugehören, was einfach nach Jahrzehnten dieser rassistischen deutschen Gesellschaft und österreichischen Gesellschaft einfach besonders erschreckend ist, dass es so lange braucht, um das immer noch strukturell anzuerkennen. Und wir wollen auch über den österreichischen Kontext heute reden, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, uns das zu sagen. Hanau war kein Einzelfall in Deutschland, aber auch nicht in Österreich. Willst du vielleicht über deine Erfahrungen in Österreich auch berichten, weil du hast ja zum Beispiel gesagt, also das Aufwachsen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, dass sich das irgendwie bemerkbar gemacht hat. Gibt es da so Momente, über die du sprechen möchtest?
Ja, also ein Moment, der mir jetzt die ganze Zeit im Kopf gewesen ist, der mich einfach stark geprägt hat, war dass die FreundInnen, mit denen ich in dieser Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, war, eigentlich sehr häufig sehr rassistisch waren und vor allem auch zum Beispiel meine Mama und ihren Akzent immer nachgemacht haben. Und ich habe damals schon gespürt, das ist extrem unangenehm und man bekommt dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen eine Wut auf die Mama, so warum kannst du nicht besser Deutsch, wenn man das einfach so überträgt und man kann es überhaupt nicht deuten, warum finde ich das gerade so unangenehm, und ich habe aber nur mitgelacht. Aber das ist wirklich etwas, das mir bis heute wehtut, dass ich damals nicht für meine Mama einstehen konnte noch. Ja, das tut einfach weh, wenn man sich denkt, was meine Mama alles für mich getan hat. Ja. Oder auch mein Papa, wenn er mir erzählt, was er erlebt hat. Das verletzt. Und bei mir waren es dann total subtil, also subtil, heute total klar rassistisch, aber damals, als ich jugendlich war, dachte ich mir echt so, haha, ja, okay. Wie einer einfach, ein Bekannter damals, immer zu meiner Nase Türkennase gesagt hat zum Beispiel. Einfach nur, weil ich vielleicht ein bisschen einen Höcker hatte, aber eigentlich, weil ich halt türkischen Hintergrund habe. Ja. Oder dass ein Schulkollege meine Haare, weil sie so dunkel und schön waren und bla bla bla, und er meinte so, ja, ich werde sie Aisha nennen. Ja, also wo ich mir echt so dachte, das würdest du halt niemandem sagen, der den Hintergrund nicht hätte, den ich habe. Und das macht es halt rassistisch, was du gesagt hast. Und mit diesen Dingen, die habe ich alle so von mir weggeschoben. Und als ich begonnen habe, das zu realisieren und mich da irgendwie aus diesen Mustern auch so ein bisschen rauszukämpfen und auch zu wehren, war das voll komisch für viele in meinem Umfeld. Also die waren so, was ist jetzt auf einmal? Und wieso stört dich das auf einmal? Und ich denke mir so, weil ich es einfach jetzt gecheckt habe. Weil ich jetzt weiß, wie viel Rassismus einfach im Alltag stattfindet, ohne dass man es früher gewusst hatte. Hast du auch so ähnliche Sachen erlebt?
Es hat auf jeden Fall auch lange gedauert. Also das zum Beispiel, was ich eh schon erwähnt habe, das Erlebnis mit meinem Deutschlehrer, aber auch so mein bester Freund in der 5. Klasse, der mir sagt, ich bin mit dir befreundet, obwohl du Türke bist. Oder also so Sachen, die einem dann auch zugeschrieben werden. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir jetzt irgendwie offen über unsere Hintergründe sprechen, damit auch klar ist, dass wir bestimmte Rassismuserfahrungen gesammelt haben und bestimmte nicht. Und auch zu zeigen, es gibt viele Gemeinsamkeiten, wie wir Rassismus erleben, aber auch sehr viele Unterschiede. Mhm. Und meine Mutter zum Beispiel als kopftuchtragende Person, wenn ich mit ihr unterwegs war, war es eh, jetzt werden wir, also das waren so Sachen, die für mich früher total normal waren, dass mit meiner Mutter geredet wird, als wäre sie einfach langsam oder als wäre sie nicht so schnell wie andere Personen. Und irgendwann das zu merken, dass es nicht normal ist oder dass es daran liegt, wie wir gelesen werden oder was uns zugeschrieben wird, ist einfach ein sehr verletzender Moment. Und ich finde es auch umso krasser, wir reden jetzt auch sehr ausführlich über unsere alltagsrassistischen Erfahrungen, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, um zu verstehen, dass das, was in Hanau passiert ist, auch auf solchen Sachen aufgebaut hat. Das baut auf Alltagsrassismus auf, das baut darauf auf, dass weiße Personen schweigen oder mitmachen oder die Rassismuserfahrungen anderer Leute nicht akzeptieren und nicht anerkennen. Mhm. Und das ist genauso wie bei dem Attentäter, der dann zuerst als fremdenfeindlicher Attentäter dann eingestuft wurde, wo du so denkst, okay, wieso gibt es so einen Widerstand dagegen, das als rassistisch zu bezeichnen und danach zu fragen, warum konnte das passieren, ist, glaube ich, im Fall von Hanau einfach sehr, sehr einprägsam oder sehr, sehr offensichtlich.
Ja.
Ja, aber wir möchten in Bezug auf Hanau und eben auf diesen Alltagsrassismus auch über bestimmte Orte, weil in Hanau ist in Hanau-Kesselstadt passiert, das ist ein sehr migrantisch geprägter Bezirk auch. Und da sind viele verschiedene Menschen. Das hat man ja dann auch an den Personen gesehen, die dann getötet wurden.
Ja.
Dass da Romni-Personen dabei waren, da türkische, kurdische Personen dabei. Also das waren Menschen, die unterschiedliche Rassismuserfahrungen gesammelt haben, die zusammen alle gut klargekommen sind tatsächlich und sich auch alle untereinander irgendwie kannten. Mhm. Und dann bricht so ein Moment rein in so einem bestimmten Ort. Das löst das irgendwie bei dir aus, also dass das auch in der Shisha-Bar passiert ist. Wir wissen, wie über Shisha-Bars geredet und gesprochen wird, auch in Freundinnenkreisen. Ja, was sind so deine Gedanken dazu?
Ja, wie du sagst, wie darüber gesprochen wird und so weiter und dann so von der weißen Mehrheitsgesellschaft hauptsächlich spaßhalber so gehen wir Shisha-Bar und so mit den Akzent nachmachen, ohne zu realisieren, dass das einfach für viele Personen mit Rassismuserfahrungen auch eine Art von safer Space sein kann. Vor allem, wenn man zum Beispiel anschaut, wie rassistisch die Door-Policy in Clubs oder sonstigen Bars sind und das eben ein Ort ist, wo man zusammenkommen kann und, wie du gesagt hast, sich untereinander verstehen kann. Es verbindet, ich merke das so ein bisschen, dass irgendwie ein bisschen automatisch verbindet, wenn du weißt, die Person hat auch Rassismuserfahrung gemacht, auch wenn es nicht die gleiche ist wie du, aber so auf struktureller Ebene habt ihr ähnliche Erfahrungen oder werden wir als Personen dann einfach diskriminiert und das gibt automatisch ein gutes Gefühl, unter solchen Leuten gemeinsam zu sein. Und dann in dem Space, an dem Ort so angegriffen zu werden, getötet zu werden, das trifft einem auch einfach, wenn man nicht dort war. Wurde speziell so ein Ort gewählt, um diesen Anschlag durchzuführen. Und das kann niemand verneinen, dass es nicht rassistisch ist. Das kann uns niemand erzählen. Es ist einfach rassistisch.
Vor allem, wie du sagst, das finde ich auch so den krassesten Punkt daran. Das ist Teil auch migrantischer Lebensrealität in Deutschland. Das ist ein Ort, den sich viele Personen gezielt aussuchen, weil sie wissen, sie sind da sicher. Sie treffen Leute, mit denen sie sich verstehen. Sie werden nicht für ihr Aussehen angestarrt oder mit ihnen wird nicht gebrochen Deutsch geredet, weil sie so aussehen, also weil ihnen das zugeschrieben wird, als würden sie kein Deutsch sprechen können. Und in dem Zusammenhang würde ich kurz auf, wie auch Shisha-Bars vor allem in Deutschland, wie die kriminalisiert werden. Mhm. Allein in Berlin gab es im Jahr 2019 382 Razzien in Shisha-Bars, das heißt mehr als eine pro Tag. Auch die Shisha-Bar, die Arena-Bar in Hanau, in der der Täter zuletzt war, war auch ein Ort, der öfter kontrolliert wurde. Und bei einer dieser Kontrollen wurde zum Beispiel festgestellt, dass der Notausgang abgesperrt ist, obwohl das illegal ist. Und viele fordern jetzt, dass da ermittelt wird. Die Polizei hat da seit Monaten nichts dafür getan, obwohl es in Polizeiberichten steht. Dass man da tatsächlich merkt, das ist ein Ort, der nicht zufällig, wie du sagst, ausgewählt wird. Das basiert auf Alltagsrassismus von Leuten, die sowas sagen wie geh mal Shisha-Bar und dabei irgendwie überhaupt keinen Bezug zu diesem Ort haben und extra diese Sprache verwenden, weil sie denken, dass sie damit die migrantische Lebensrealitäten abbilden würden. Und dann, dass so ein Ort angegriffen wird. Das ist ein Angriff auf migrantische Lebensrealität. Ich glaube, das ist irgendwie der Punkt, der da am meisten schmerzt, tatsächlich auch, abgesehen davon, dass 9 Personen, die nichts dafür konnten, gestorben sind.
Ja, und da gibt es auch, hast du mir vorab schon erzählt, in Österreich etwas Ähnliches, wo so bestimmte Orte markiert wurden und im Endeffekt aus rassistischen Gründen und kontrolliert wurden. Möchtest du da noch ein bisschen was dazu erzählen?
Also in Österreich gab es, beziehungsweise in Wien war es eigentlich nur, da gab es, glaube ich, im letzten Jahr 76, also September letzten Jahres, 76 Kontrollen, ausschließlich bei Dönerständen. Also die Aktion wurde gelabelt als Aktion Scharf vom Finanzministerium. Medien haben diese Begriffe immer wieder reproduziert und da gibt es einen O-Ton von Gernot Blümel, dem Finanzminister. Und da sagt er, auch Kebabstände sind kein rechtsfreier Raum. Die kontrollierten Betreiber glauben offenbar, dass sie tun können, was sie wollen. Und dann fügt er noch hinzu, so frech wie er ist, jeder, der in Österreich ein Unternehmen betreibt, hat sich auch an unsere Gesetze zu halten.
An unsere Gesetze.
An unsere Gesetze. Also wir reden ja immer darüber, dass Rassismus, also dass Menschen rassifiziert werden, dass das eine Zuschreibung ist an Menschen. Du hast schwarze Haare, du gehörst nicht dazu. Ich nenne dich Aisha, was du vorhin erzählt hast. Und das ist genau das Gleiche. Da sagt jemand, unsere Gesetze und diese ausländischen Kebab-Standbesitzer, die sich nicht daran halten. Also das ist so völlig offensichtlich ist, was da passiert.
Nämlich, dass genau einfach nur also so Dönerstände und nicht dann Hotdogstände oder was weiß ich was. Also so Hotdogstände werden in Österreich ja meistens von weißen Personen betrieben. Und das sagt eh schon so viel aus.
Ja. Und du hast ja auch Zahlen zu rassistischen Übergriffen in Österreich rausgesucht. Möchtest du kurz dazu noch was sagen, was du da rausgesucht hast?
Ja, also was ich mir rausgesucht habe, Zahlen speziell zu antimuslimischen Rassismus gefunden von vor 2 Jahren. Diese Umfrage wurde in Österreich durchgeführt und eben auch an der Stelle noch einmal eine Triggerwarnung, weil die Aussagen sind teilweise einfach echt arg.
Ja.
Also 87% in Österreich denken, dass Muslime sich an, ich zitiere, unsere Kultur anpassen müssen.
Da sieht man, wie, also dieses uns immer wieder. Ja. Ne? Wer seid ihr denn?
Ja, so einfach. Auf jeden Fall nämlich ein uns und ihr, also ja. Wir sind ihr quasi. Ja. Und
ich weiß, es muss auch gar nicht dazu gesagt werden und es ist gar kein notwendiger Grund, aber wir sind Personen, die im globalen Norden, in Deutschland oder in Österreich geboren und aufgewachsen sind, die Sprache besser können als vermutlich die meisten, die hier leben, also auch weiße, mehrheitsgesellschaftliche Personen eingeschlossen.
Und dann werden wir aber so, wie nennt man das?
Geothered,
vermutlich. Ja, geothered, genau. 72% denken tatsächlich, dass Muslime keine kulturelle Bereicherung darstellen. Und ganze 59% haben Angst, dass Terroristen unter den Muslimen in Österreich sind. Da kommt man auch zu einem sehr häufigen Stereotyp, einfach, dass alle Muslime Terroristen sind und eine Bedrohung für Österreich und die österreichische Kultur. Ne? Und ich fühle mich durch Muslime manchmal wie Fremder in Österreich. Ergibt das Sinn? Deshalb?
Wahrscheinlich, dass sie sich selbst.
Ja, aber wie Fremder?
Da fehlt auf jeden Fall ein Wort. Also da
Deutschland.
Das ist halt, ja.
Aber das da denken jedenfalls. Ich
habe nicht aufgepasst.
Ja, 50%. Und was wirklich eigentlich sehr erschreckend ist und eigentlich überhaupt nicht lustig, ist, dass ganze 45% denken, dass Muslime nicht die gleichen Rechte wie alle in Österreich haben sollte.
Darüber kann ich auch nicht lachen in meiner absurdesten Denke, weil mich das tatsächlich einfach nur an nationalsozialistische Verhältnisse erinnert. Und ich würde da vielleicht nochmal auch speziell zu antimuslimischem Rassismus von der Doku-Stelle Antimuslimischer Rassismus in Österreich, auch vielleicht hier an der Stelle der Hinweis, die Personen, die von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, ist eine super Möglichkeit, sich an die Doku-Stelle zu wenden. Die beraten euch und dokumentieren die Fälle. Und da würde ich nur so zwei Zahlen. 2015 wurden 158 Fälle von antimuslimischem Rassismus gemeldet und 2019 waren es 1051 Fälle. Und ich bin mir sicher, dass es dieses Jahr auch, beziehungsweise letztes Jahr und dieses Jahr gestiegen ist, weil...
Genau, also es gab einen Anschlag in Wien Ende letzten Jahres, also Ende 2020. Und das war ein dschihadistischer Terroranschlag und der hat dazu geführt, dass der antimuslimische Rassismus extrem zugenommen hat und die Hemmung davor auch wirklich auf offener Straße also muslimische Menschen beziehungsweise als muslimisch gelesene Menschen angegriffen wurden, also sowohl verbal als auch körperlich. Und das wurde vorab schon gleich gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Terroranschlag passiert ist, dass das passieren wird, dass dieser antimuslimische Rassismus steigen wird. Aber da kommt dann wieder natürlich rein, dass sich dann die weiße Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht dafür interessiert, sondern einfach hier jetzt dann plötzlich alle an einem Strang ziehen und diesen antimuslimischen Rassismus, diese Gewalt einfach zulassen und mitnähern auch im Endeffekt.
Und das ist, glaube ich, auch, würde ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass antimuslimischer Rassismus, wir reden da jetzt auch gerade so ausführlich darüber, weil es in der Linken auch oft ein großes Problem ist, darüber überhaupt zu sprechen oder dass das überhaupt als Rassismus anerkannt wird.
Ja.
Und dass wir da auch in Wien eine antifaschistische Stimme, die in Bezug auf den Terroranschlag, die total vermisst haben oder da, wo benannt wurde, hey, hier ist eine unglaubliche Brutstätte oder wie man immer das nennen will, für antimuslimischen Rassismus. Wir müssen uns da jetzt schon dagegen äußern und wir können nicht einfach die Augen zumachen davor und unsere Stereotype über Muslime weiterführen. Und trotzdem würde ich jetzt vielleicht nochmal kurz zu Hanna sprechen kommen, weil wir auch vorhin schon gesagt haben, da sind Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen gestorben. Ist ja auch so interessant, dass das immer so als Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund. Viele Medien nennen sie ja gar nicht erst beim Namen, was eh oft ein Problem ist, sondern es wird nur über den Täter gesprochen. Das wollen wir heute gezielt gar nicht machen. Und wir möchten deswegen auch mehr auf die Personen in Hanau und mehr darauf, was da passiert ist, eingehen. Und würden da an dieser Stelle auch über die Bildungsinitiative, an die Bildungsinitiative Verdads Unwahr verweisen.
Also die Bildungsinitiative dient dazu, dass antirassistische Bildung und Empowerment vor allem an Schulen überhaupt mal passiert und dann auch gefördert wird. Und sie sammeln dafür auch Spenden. Also hier auch an der Stelle ein Aufruf an die Bildungsinitiative Ferhat Unvar zu spenden, um genau dort anzusetzen, wo gebildet werden sollte in der Schule. Einfach, es beginnt ganz früh, Kinder kriegen viel von Eltern mit und übernehmen vieles. Und auch in der Schule wird immer wieder, wie wir vorher auch beide erzählt haben, gibt es genug Rassismus. Ist der Rassismus sehr präsent und es ist eine sehr wichtige Initiative, direkt an den Schulen anzusetzen und dort schon die Bildungsarbeit zu beginnen.
Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber für mich war auch zum Beispiel so eine aus einer migrantischen Arbeiterfamilie kommend in die Schule zu gehen. Das war für mich so der erste Kontakt mit Menschen, denen es finanziell offenbar viel besser ging als mir. Und da diese Ausgrenzungserfahrung zu haben, war so einprägsam, dass ich das auch super finde, dass die Bildungsinitiative eine Möglichkeit bietet, dass Leute da hinkommen. Und das hat man ja zum Beispiel auch im Nachhinein über Ferhat Unvar auch gehört, dass er zum Beispiel jemand war, der auch Probleme in der Schule hatte, weil LehrerInnen ihm gegenüber offen rassistisch waren. Mhm. Und dass es einfach super wichtig ist. Also, dass man da auch sieht, Rassismus beginnt nicht erst dort, wo jemand bewaffnet vor dir steht. Rassismus beginnt dort, wo du ausgegrenzt wirst, wo du das Gefühl hast, dass du ausgegrenzt wirst.
Es beginnt im Kindergarten bereits, wenn Kinder ihre Muttersprache zu Hause sprechen und dann in den Kindergarten kommen und vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen und so weiter, werden sie gleich anders abgestempelt als andere Kinder. Und also das passiert eben in der Schulzeit von Kindern, aber auch von Lehrpersonen. Und
ich glaube, das ist einfach, dass es irgendwie wichtig ist, auch zu akzeptieren, dass diese gesamte Gesellschaft halt rassistisch geprägt ist, dass deswegen auch die Menschen, die in dieser Gesellschaft sind und diese Gesellschaft bilden, rassistisch sind und dass sich das halt in Schule, in Institutionen, überall widerspiegelt. Und dass es einfach wichtig ist, das so zu benennen, weil sonst sind es einfach nur Einzeltäter, die niemals aufgehalten werden können. Und das ist momentan einfach eine sehr krasse Phase und das ist ja...
Da ist noch viel zu tun, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wir würden damit auch eigentlich zum Ende kommen, oder? Mhm. Gibt es da noch etwas, was du teilen möchtest?
Nein, ich glaube, nein. Also von meiner Seite gibt es jetzt eigentlich nichts Ergänzendes. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge informativ war und gleichzeitig auch einen Einblick gegeben hat in dem Fall zwei verschiedene Erfahrungswerte und Realitäten auch ein bisschen und eben wie komplex und verstrickt der Rassismus in unserer Gesellschaft ist und wie fest auch. Und dass das eventuell auch die Augen öffnet für nicht von Rassismus betroffene Menschen, mehr darauf zu achten, auch wenn sie nicht betroffen sind. Weil die meisten kennen mindestens eine Person, die davon betroffen ist. Und
da geht es wie immer bei Betroffenen von Rassismus, von Sexismus oder anderen Diskriminierungsformen einfach darum, den Betroffenen zu glauben, das anzuerkennen, was es bei den betroffenen Personen auslöst und in Bezug auf Hanau, wie jetzt erstmal abzuschließen, zu sagen, Hanau war kein Einzelfall.
Passt auf euch auf und passt auf eure Mitmenschen auf, fragt sie, wie es ihnen geht. Gerade in dieser Zeit mehr Empathie für alle.
Und dann sehen wir uns 19. Februar
beim Gedenken. Genau.
Hadi.
Vamos.
Migrantifa.
Oh, hätten wir das gleich
gesagt. Okay, ja.
Okay, du warst so schnell.
Ja, tut mir leid. Okay, Hadi.
Vamos. Migrantifa.